Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Frau Professor Lochte, Sie sind Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, ein renommiertes Institut der Helmholtz-Gemeinschaft. Und das Alfred-Wegener-Institut erarbeitet wichtige Fragen des Klimawandels. Was genau?
Ja, wir beschäftigen uns natürlich hauptsächlich mit dem Klima an den Polen, also in der Arktis im Norden und der Antarktis im Süden. Denn das globale Klima, also das Weltklima, wird zum großen Teil von den Prozessen bestimmt, die in der Arktis und in der Antarktis ablaufen. Außerdem wissen wir, dass die Klimaerwärmung ungefähr doppelt so schnell voranschreitet an den Polen im Vergleich zum Rest der Welt. Das heißt, wir müssen schon genau hinschauen, was da passiert, wie sich das dort verändert, um einerseits zu sehen, welche Gefahren kommen, aber auch welche Chancen sich dadurch auftun, dass also das Eis dort jetzt allmählich verschwindet. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung, die vor unseren Augen jetzt abläuft.
Sie hatten es eben angedeutet, es ist also nicht nur ein reines Katastrophenszenario, das Sie da erforschen.
Nein, ich würde nie versuchen, von einer Katastrophe zu sprechen. Es wird schwierig werden in gewissen Teilen. Wir müssen uns darauf einstellen. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, die dann plötzlich neu sich eröffnen. Zum Beispiel, wenn das Eis im Sommer in der Arktis weniger wird, dass man also die Seefahrtsrouten dort durch die Arktis nutzen kann und nicht mehr ganz um Asien herumfahren muss, wenn man zum Beispiel nach Tokio möchte.
Das hat natürlich gewisse Vorteile, das stimmt. Verursacher des Ganzen ist CO2. Das wiederum verursacht im Meer einen Kohlendioxidanstieg. Das Meer kippt um, wird sauer. Und was passiert dann? Mit welchen Folgen müssen wir dann langfristig rechnen?
Ja, die sogenannte Versauerung des Ozeans, das ist so ungefähr, wie wenn man CO2 in einer Sprudelflasche löst. Auch da gibt es also einen leicht sauren Geschmack. Es wird also ein wenig saurer, aber das beeinflusst die Tiere und Pflanzen im Meer schon, denn sie sind ja auf einen ganz konstanten Säuregehalt eingestellt, seit zigtausenden von Jahren. Und diese Veränderung, die sie jetzt erleben, ist sozusagen nicht vorprogrammiert in ihren Genen. Wir müssen also schauen, welche Prozesse beeinträchtigt werden. Wir wissen schon jetzt, dass die Bildung von Kalk, viele Tiere haben ja Kalkschalen und auch einige Pflanzen haben Kalkschalen, dass die beeinträchtigt wird. Was bedeutet das, wenn Sie eine dünnere Kalkschale haben oder gar keine mehr? Das ist ein Prozess und dann gibt es noch andere. Man weiß, dass zum Beispiel sich Prozesse im Blut verändern, die Sauerstoffaufnahme. Und da muss man auch schauen, was passiert dann da? Können sich die Tiere daran anpassen? Sie haben ja auch eine gewisse Anpassungsfähigkeit oder aber bedeutet das, dass für einige Tiere und Pflanzen das Leben wirklich sehr schwer wird und sie also zurückgedrängt werden.
Wir werden uns gleich noch eingehender darüber unterhalten im Laufe der Sendung. Sie, Frau Professor Lochte, sind auch an einem kleinen Meer aufgewachsen. Sie sind nämlich Hannoveranerin, dort zur Schule gegangen und dort gibt es das Steinhudermeer. Mhm. Heißt es nur so oder ist es geologisch gesehen auch ein Meer?
Nein, das heißt nur so. Es ist ja relativ flach und es ist Süßwasser. Aber naja, für die Leute, die da wohnen, ist das schon so groß, dass man das als Meer bezeichnet.
Und was hat dann Ihr Interesse fürs Meer geweckt?
Ja, das kann man nicht so ganz genau festlegen. Aber ich glaube, wir waren früher als Kinder oft auf Spiekeroog im Urlaub. Und es hat mich schon immer fasziniert, die Muscheln, die man da am Strand sammelte. Also ich habe immer schon eine Affinität zum Meer gehabt. Und ich glaube, das hat sich einfach dann verstärkt im Laufe der Zeit. Ich wusste also, als ich anfing zu studieren, dass ich gerne etwas machen möchte, was mit dem Meer zu tun hat und habe das ja dann auch geschafft.
Und dann sind Sie dorthin gezogen, wo das Meer größere Wellen schlägt, an die Nordsee, an die Ostsee. Sie haben später in Wales studiert, hatten dann mit der irischen See zu tun. Was unterscheidet eigentlich die Meere, die Weltmeere voneinander?
Nun, wenn man von oben drauf guckt, sagt man, ja, das sieht ja alles gleich aus, aber...
Alles blau, ja?
Alles blau, ja, das stimmt nicht. Also die Nordsee ist zum Beispiel meistens grünbraun, weil die Algen dort sehr stark wachsen und weil auch das Sediment aufgewirbelt wird. Also vom Boden kommen feine Partikel hoch Und deswegen ist also die Farbe schon anders, als wenn man im offenen Ozean ist, wo es tiefblau ist. Die Ostsee zum Beispiel ist auch relativ grün. Und das ist schon mal ein Unterschied. Dann sind die Wellen anders, die sind kürzer und steiler in der Ostsee, in der Nordsee als im großen Ozean. Und die Tiere sind anders und die Pflanzen sind anders, die dort wachsen. Also man muss nur genau hinschauen und dann sind die Meere sehr unterschiedlich.
Ich habe irgendwo gelesen, dass die Tiefsee, die richtig tiefe Tiefsee, bis zu 10 Kilometer tief sein kann. Stimmt das?
Doch, das ist der Marianengraben. Der ist fast 11 Kilometer tief, also 11.000 Meter. Und auch bis dorthin gibt es Tiere, die dort unten leben. Und es hat schon mal ein Mensch bis dort unten hin getaucht.
Auch wieder hochgekommen?
Ist auch wieder hochgekommen in so einer kleinen Kapsel, konnte allerdings nur in dieser Kapsel sitzen und ein bisschen rausgucken. Und wir haben jetzt neue Techniken, Roboter, die wir runterschicken können, die dann am Meeresboden mit Kamera gesteuert arbeiten können. Und es gibt natürlich auch Tauchboote, die man nutzt, um selber runterzutauchen. Also die Technik ist weit fortgeschritten und wir können die Tiefsee jetzt in Anführungsstrichen erobern.
Und Sie, Frau Lochte, halten sich ja als Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven überwiegend an Ost- und Nordsee beziehungsweise im Polarkreis an der Antarktis auf. Und gibt es für Sie sowas wie ein Lieblingsmeer?
Also ich finde die Ostsee sehr schön. Das hat aber verschiedene Gründe. Einmal ist sie kulturell sehr interessant. Das war die Wiege der Hanse und man hat diese wunderschönen Hansestädte drumherum. Und das andere ist natürlich auch dadurch, dass die Ostsee keine Tiden hat, also keine Ebbe und Flut, gehen die Wälder bis an die Küste und man hat also nicht diesen großen Schlickgürtel, den wir hier in der Nordsee haben. Also die Ostsee ist ein sehr schönes und sehr spannendes Meer.
Eine vielfältigere Vegetation dann auch und auch Flora
das,
und Fauna.
Das auch.
Die Meeresbewohner faszinieren Sie, Frau Lochte. Nicht nur Fische und anderes Getier, sondern das viel, viel kleinere, das ganz kleine, nämlich das Plankton. Wieso das?
Ja, das Plankton kommt aus dem Griechischen, heißt das Treibende. Das sind also diese ganz kleinen Organismen, die mit den Wellen und mit den Strömungen treiben. Und ja, als ich anfing zu studieren, da haben mich natürlich auch die größeren Organismen erst interessiert, weil man die eben sehen kann. Und dann habe ich halt gelernt, dass die ganz kleinen, die Bakterien und die mikroskopischen Algen eigentlich diejenigen sind, die den Stoffwechsel im Meer treiben, also die sämtliche Basis für alle Nahrung darstellen. Diese kleinen Algen werden von kleinen Krebsen gefressen, die dann wieder von kleinen Fischen, die dann von größeren Fischen und so baut sich dieses ganze Nahrungsnetz auf. Und das ist einfach spannend, dass diese kleinen Organismen insgesamt das ganze Meer sozusagen am Leben erhalten. Die großen sind nur einfach das Endprodukt.
Sind das auch die Lebewesen, die das Meer, so gut es geht, natürlich sauber halten?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade die Bakterien sind natürlich diejenigen, die sämtlichen organischen Stoffe, die wir sozusagen, die mit den Flüssen und auch mit der Atmosphäre, also über die Luft eingetragen werden, die das wieder abbauen, die alle absterbenden Pflanzen und Tiere abbauen. Und ohne sie sähe das Meer ganz anders aus. Also das sind tatsächlich ganz wichtige Teilnehmer an dem großen Kreislauf. Und die kleinen Algen natürlich auch, die nehmen die Stoffe, die die Bakterien freigesetzt haben, auf, um zu wachsen und um wieder Nahrung für die Fische und andere Organismen zu geben. Das heißt also, diesen Kreislauf zu verstehen, das ist ein ganz wichtiger Teil.
Das ist Ihr Forschungsschwerpunkt, Frau Lochte, am Alfred-Wegener-Institut. In der Tiefe des Meeres liegt so manches Geheimnis begraben. Eines ist inzwischen gelüftet. Das Meer und Klima sind quasi ein großes Ganzes. Da hängt alles miteinander zusammen. Ich habe vor kurzem gelesen, dass sich die Haie aus bestimmten Meerregionen zurückziehen und dann bis zu 9000 Kilometer weit schwimmen in eine andere Meeresgegend. Womit hat das was zu tun?
Das kann ich Ihnen im Augenblick nicht sagen, aber wir wissen, dass zum Beispiel die Haie sehr stark dezimiert wurden durch Jagd auf Haie, durch Sportangler. Das ist ja immer schön, wenn man einen großen Fisch aus dem Meer zieht und die Haie sind eben mit die größten. Und zum Teil werden die sich natürlich auch entsprechend anpassen, wenn ihre Nahrung sich verzieht. Also wenn die Nahrung irgendwo anders hin wandert, dann gehen sie mit. Und auch die Laichgründe, das ist auch so ein Punkt, sie brauchen ja Laichgründe und die bestimmen meistens, wo sich ein Tier aufhält und wo es hinwandert.
Heißt das, es gibt viele Meere oder Meeresregionen, in denen sich die Haie nicht mehr wohlfühlen, jedenfalls nicht so wohlfühlen, dass sie dort laichen würden und deswegen weg wollen?
Das kann schon sein, aber da müsste man genauer nochmal hinschauen, was da beobachtet wurde, welche Haie das sind und was für Gründe man da annimmt, ob es zu warm geworden ist oder was dahinter stehen könnte.
Das ist ja auch nicht Ihr Schwerpunkt, deswegen reden wir jetzt wieder über das, was Sie machen, Frau Lochte. Sie forschen auch auf der Wattstation auf Helgoland und das Meer um Helgoland. Helgoland ist ja eine ganz kleine Insel. Da bricht ab und zu ein Stück ab, landet im Meer und manche sagen, in 2-3 Jahrzehnten wird es Helgoland nicht mehr geben. Befürchten Sie das auch?
Nein, um Gottes Willen. Also Helgoland ist eine ganz besondere Insel, das ist ja eine Felseninsel, die einzige, die Deutschland hat. Und sie hat also seit Jahrtausenden schon den Stürmen widerstanden. Es bricht ab und zu mal ein Stück ab, aber das wird noch sehr lange dauern, bis Helgoland tatsächlich im Meer verschwindet. Also da brauchen wir uns im Augenblick keine Sorgen zu machen. Da gibt es andere Dinge, über die man sich sehr Sorgen machen muss. Und Helgoland ist auch der Ort, an dem die erste deutsche Feldstation aufgebaut wurde, die Meeresforschung macht. Und seit gut über 100 Jahren wird in Helgoland Meeresforschung betrieben. Und wir werden am 20. Mai 50 Jahre die biologische Station Helgoland feiern, die nach dem Krieg wieder eröffnet wurde.
Gut, dann viel Vergnügen dabei. Ist ja auch ein Erfolg, kann man ja auch feiern. Das, worüber Sie sich Sorgen machen, das ist die Klimaveränderung, denn daran forschen Sie auch, Frau Professor Lochte. Und wir werden gleich weiter darüber reden. Zunächst mal zur Musik. Sie haben sich 3 schöne Musikstücke ausgesucht. Als erstes ist so eine Art Fado dabei. Cesaria Evora.
Ja, Cesaria Evora lebt auf den Kapverdischen Inseln. Sie ist eine der berühmten Sängerinnen. Die Kapverden haben wunderschöne Musik und das, was wir hören, heißt Saudade.
Musik von den Kapverdischen Inseln hat sich mein heutiger Doppelkopfgast ausgesucht, Karin Lochte. Und das nicht von ungefähr, ne?
Ja, ich war auf den Kapverdischen Inseln, weil wir dort in dem Institut, in dem ich früher gearbeitet habe, eine Station aufgebaut haben. Und mich hat die Musik auf den Kapverdischen Inseln fasziniert. Und auch die Menschen haben mich dort fasziniert, die also sehr freundlich sind und sehr lebensfroh. Und es ist eigentlich eine sehr schöne und ganz andere Welt als das, was wir so in Europa sehen.
Und dieser Fado hier in portugiesischer Sprache handelte auch vom Meer.
Ja, so ein bisschen. Also Sehnsucht. In vielen Fällen sind es also Lieder, die Abschied und Sehnsucht ausdrücken, weil die Männer eben auf See gehen und weggehen. Und ja, das sind also die Inhalte vieler dieser Lieder.
Fröhlich traurig. Professorin Karin Lochte lehrte biologische Ozeanographie und ist seit 1,5 Jahren die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Frau Lochte, über 800 Mitarbeiter hat dieses Institut und Sie sind die erste Frau in Deutschland, die ein Institut dieser Größenordnung führt. Macht Sie das stolz?
Ja, in gewisser Weise schon. Das ist eine Herausforderung, die ich nach einigen Zögern gerne angenommen habe. Man kann sehr viel bewegen. Man hat ja doch sehr viele Möglichkeiten mit so vielen Mitarbeitern. Und das Thema, was wir bearbeiten, ist einfach spannend. Und insofern freut es mich, dass ich also diese Aufgabe, dass mir die angetragen wurde und übertragen wurde. Und ich denke auch, dass unser gesamtes Team gute Arbeit leisten wird in der Polarforschung und in der Meeresforschung.
Sie haben eben gesagt, nach einigem Zögern haben Sie diese Stelle angenommen, diese Position angenommen. Was hat Sie denn schließlich Ja sagen lassen? Was war der Grund?
Also das Zögern war, weil ich wusste, dann müsste ich meine Forschung aufgeben. Denn die aktive eigene Forschung kann man dann nicht mehr machen. Man macht hauptsächlich eben Organisation, Verwaltung, Wissenschaftspolitik und so weiter. Und ich habe es angenommen aus 2 Gründen. Der eine Grund war der, dass ich gesehen habe, dass in den Polarregionen durch den Klimawandel sich so viele Dinge ändern. Und dass ich gesagt habe, da muss was geschehen. Wir müssen dort tatsächlich aufpassen. Wir müssen auskunftsfähig sein für die Gesellschaft, für die Politik. Und da muss die Forschung eine wichtige Rolle spielen. Also insofern war es mir ein Anliegen, die Polarforschung dort zu unterstützen. Mhm. Das andere war, dass ich auch gesagt habe, es wäre schon gut, wenn einer Frau schon mal sowas angeboten wird, dass sie nicht aus persönlichen Gründen dann sagt, ach nein, lieber doch nicht, sondern dass sie dann auch zugreift und als Rollenmodell vielleicht für andere Frauen wirken kann.
Gut, dass Sie ja gesagt haben, obwohl eigentlich wollten Sie ja mal Lehrerin werden für Biologie und Chemie. Warum haben Sie sich dann noch umentschieden und noch ein Studium draufgesattelt, nämlich Meeresbiologie?
Ja, das stimmt. Ich habe angefangen, und das hat mir auch Spaß gemacht. Ich glaube, das war sehr gut, dass ich sowohl Biologie als auch Chemie gut gelernt habe. Und dann habe ich aber festgestellt, dass mein Interesse an der Forschung viel zu hoch war. Und der Fortschritt, der in einer Schulstunde gemacht werden kann, der ist sehr gering. Also das hat mich dann nicht befriedigt und ich habe gesagt, nein, ich muss in der Forschung bleiben und habe dann, wie gesagt, Meeresbiologie mir ausgesucht als das Thema, was mich am meisten interessiert und habe das dann in England noch studiert.
Sie sind seit 2004 Mitglied im Wissenschaftsrat und seit mehr als einem Jahr Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Polar- und Meeresforschung ist Ihr Fachgebiet. Womit haben Sie eigentlich als Kind gespielt? Mit Aquarien oder mit Muscheln?
Nein, nicht unbedingt, nein. Man hat nicht so eine zielgerichtete Entwicklung. Das geht manchmal so zwei Schritte vor und einen zurück. Ich habe allerdings schon immer Spaß dran gehabt, zu beobachten. Wir waren viel in der Natur als Kinder. Und später in der Schule und dann auch im Studium habe ich schon Aquarien oder Terrarien gehabt, um zu sehen, wie sich das Leben entwickelt. Und ich erinnere mich an eine Sache. Wir hatten ein Bonbonglas, was man verschließen kann. Und ich habe mir dann gesagt, so was muss ich da rein tun, damit das, ohne dass ich das gieße und ohne dass ich das irgendwie sonst behandle, dass es weiterlebt. Mhm. Und habe dann so eine Kombination von Erde, Moos und wahrscheinlich waren da auch ein paar Insekten bei und Bakterien, habe ich dieses kleine Ökosystem 2-3 Jahre einfach so ohne Gießen und ohne alles am Leben erhalten.
Also der Forscherdrang bei Ihnen war schon frühzeitig ausgeprägt. Das musste ja so kommen, dass Sie jetzt die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts sind. Und ich habe gelesen irgendwo, dass Sie das einzige Mädchen waren in der Oberstufenklasse in diesem naturwissenschaftlichen Zweig.
Ja, das stimmt. Alle anderen hatten sich dann am Ende der 10. Klasse dafür entschieden, in den sprachlichen Zweig zu gehen und ich war die Einzige. Das war eigentlich nicht schlimm. Allerdings musste ich immer für meine Klassenkameraden das Klassenbuch führen und wenn die was ausgefressen hatten, musste ich dann natürlich auch zum Klassenlehrer gehen und war sozusagen immer diejenige, die vorgeschickt wurde.
Die Diplomatin?
Ja, das werde ich jetzt ja auch immer noch.
Das kann ich mir gut vorstellen. Dann sind Sie als Meeresbiologin und Wissenschaftlerin wieder in eine Männerdomäne eingedrungen und haben eine atemberaubende Karriere gemacht. War das immer so reibungslos?
Also ich denke, dass ich eigentlich nicht so sehr darüber nachgedacht habe, jetzt diesen Schritt und jenen Schritt zu machen und ob das nun karrierefördernd ist oder nicht. Ich habe bei den Entscheidungen, welche Stellenangebote ich annehme oder welches Institut ich gehe, mich hauptsächlich davon leiten lassen, ob es mich interessiert. Und das andere hat sich dann ergeben. Und ich war natürlich sehr froh und stolz, dass mir also dann auch immer was angeboten wurde. Aber es war nicht so durchgeplant.
Wie sind Sie denn zurechtgekommen mit den doch überwiegend männlichen Kollegen?
Oh, ganz wunderbar. Das war kein Problem. Ich denke, am Anfang wird ein bisschen geguckt, was ist das für eine und passt die zu uns? Und wenn man sich dann bewährt und auch gut mitarbeitet und sozusagen als gute Kollegin akzeptiert wird, dann läuft das ganz wunderbar. Und ich habe da also wirklich keine Probleme gehabt. Im Gegenteil, ich glaube, in vielen Fällen waren dann die männlichen Kollegen auch froh, dass sie Frauen in ihre Gremien bekamen oder in ihre Arbeitsumwelt. Das hat in vielen Fällen einfach den Ton auch verbessert. Und ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich war auch eine der, also am Anfang gab es noch nicht so viele Frauen auf Schiffen. Und ich war eine derjenigen, die dann sozusagen mit der ersten Welle von Frauen an Bord kam. Und viel später habe ich mal einen alten pensionierten Kapitän wieder getroffen, zufällig auf der Straße. Und wir unterhielten uns ein bisschen. Und er sagte, ja, wissen Sie was, am Anfang, als Sie kamen, da dachte ich ja, Frauen bringen nur Ärger. Jetzt weiß ich, das hat vieles verbessert, dass sie an Bord kam. Und das hat mich riesig gefreut, dass das von einem alten Seebären kam, der eigentlich am Anfang die Frauen gar nicht so gerne an Bord haben wollte.
Sie haben ja jetzt schon auch Einfluss als Mitglied des Wissenschaftsrates. Was würden Sie da jungen Frauen mit auf den Weg geben, die wissenschaftlich arbeiten wollen?
Also ich denke, es ist so, dass man sich schon drüber klar sein muss, wenn ich in der Wissenschaft bleiben will, ist das ein sehr wettbewerbsorientiertes Geschäft. Das heißt also, man kommt nicht so einfach durch, man muss schon sehr viel einsetzen. Ich finde es aber falsch und geradezu in Anführungsstrichen grausam, wenn man sich entscheiden sollte für entweder ich habe Familie oder ich habe Karriere. Und da gibt es jetzt viele Angebote, die man auch nutzen muss und ausnutzen muss, wenn man Kinder haben will. Der Mann muss mitarbeiten, also zu Hause mitarbeiten, denn sonst funktioniert das nicht. Der muss also auch damit einverstanden sein. Und die andere Sache, die ich wirklich empfehlen muss, wenn man Kinder hat und auch etwas zurückfährt mit der Arbeit, das ist notwendig, aber man darf nie ganz aufhören. Also man muss mindestens einen Finger sozusagen noch in der Arbeit haben, ab und zu beim Seminar auftauchen oder eine Veröffentlichung nebenbei schreiben. Wenn man 3 Jahre raus ist und dann wieder reinkommen will, ist das schwer.
Sie haben keine Kinder. War das der Grund damals, dass Sie sich entscheiden mussten? Wissenschaft oder Kind?
Nein, auch das war eigentlich ein bisschen Zufall. Ich hatte zu der Zeit nicht den richtigen Partner, mit dem ich Kinder hätte haben wollen. Und später habe ich dann gesagt, nein, jetzt ist es zu spät, jetzt will ich nicht mehr. Das ist einfach so gekommen. Es hätte auch sein können, dass ich Kinder bekomme und dass meine Karriere dann anders gelaufen wäre.
Vielleicht nicht so intensiv wie jetzt.
Und ja, wahrscheinlich nicht.
Und Sie wären vielleicht nicht die Direktorin des Alfred-Wegener-Institutes geworden, die Sie ja jetzt sind. Und als Sie die Direktorenstelle übernommen hatten, wurden Sie automatisch auch Chefin der Deutschen Polarstation in der Antarktis, der Neumayer 3, so heißt sie. Wie sind Sie denn dort aufgenommen worden?
Ja, die Neumayer 3-Station, die ist ja ganz neu gebaut und wurde im Februar eingeweiht. Und das war eigentlich auch sehr positiv. Wir waren da ja noch ganz viele Leute. Die Baumannschaft war zum Teil noch da und die Wissenschaftler, die dann sozusagen in die Überwinterung gingen, denn im Augenblick ist da ja Winter. Ich habe die Station als sehr angenehm empfunden. Sie war wunderbar komfortabel und man hat ganz neue Forschungsbedingungen, ganz gute Forschungsbedingungen. Ich freue mich sehr, dass die jetzt fertig ist und ich denke, dass wir dort auch sehr gute Arbeit machen werden. Und wenn Sie nochmal darauf ansprechen wollen, wie das mit den Frauen in der Antarktis ist, wir haben auch bei den Überwinterern immer gemischte Teams. Es ist also keine Besonderheit mehr, als Frau in der Antarktis zu sein.
Waren Sie auch schon mal dabei?
Nein, ich habe noch nie überwintert, aber ich bin mit dem Schiff, mit der Polarstern, auf 2 Kampagnen in der Antarktis gewesen, jeweils ungefähr 3 Monate. Das heißt, ich habe so ein halbes Jahr in der Antarktis verbracht als Wissenschaftlerin.
Wie war das, wenn man immer nur Eis sieht, kein Baum, kein Grün, keine Wiese, nur Eis, sonst nichts? Was ist das für ein Gefühl?
Also das Gefühl kommt eigentlich erst, wenn man wieder an Land kommt und auf einmal staunend sieht, wie grün die Welt ist und vorher eigentlich immer nur weiß und blau. Ansonsten muss man sagen, wenn man an Bord ist und dort seine Forschung macht, dann arbeitet man wirklich so viel man kann, um die Zeit auszunutzen, um also möglichst viele Proben zu bekommen, möglichst viele Daten zu sammeln. Das heißt also, so ein Arbeitstag von 12 Stunden ist dann manchmal keine Seltenheit. Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich um andere Dinge gar nicht so sehr kümmert. Das fällt einem nicht so sehr auf. Ich glaube, es ist schlimm, wenn man an Bord ist und Langeweile hat. Dann wird die Sache unerträglich. Aber solange man was zu tun hat, ist das alles in Ordnung.
Und wenn man Langeweile hat, was passiert dann?
Ja, das ist unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Einige fühlen sich unwohl, fangen an zu streiten, andere fangen an zu trinken. Das ist nicht so ganz einfach.
Wir werden uns gleich noch ein bisschen intensiver über das Thema unterhalten. Die Musik Nummer 2 steht an. Und das ist jemand, der Ihnen, glaube ich, aus dem Herzen spricht. Ein bisschen was haben Sie mir im Vorfeld der Sendung erzählt. Otis Redding.
Ja, Sitting on the Dock of the Bay. Ein sehr schönes, nachdenkliches Musikstück, was eben auch sagt, man soll sich Zeit nehmen, um die Welt zu beobachten.
Professor Karin Lochte, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven, ist zu Gast in Doppelkopf bei HR2 Kultur. Seit ein paar Monaten gibt es die Neumayer 3-Station. Das ist die deutsche Polarstation in der Antarktis, die zum Alfred-Wegener-Institut gehört. Und damit sind Sie auch Chefin dieser Forschungsstation, waren ein halbes Jahr schon mal da oder ein paar Monate, haben Sie gesagt, haben Sie dort verbracht. Und das sind 9 Wissenschaftler, die dort arbeiten, wahrscheinlich auf engstem Raum. Was ist das für eine Gruppendynamik zwischen denen?
Ja, also im Winter arbeiten also diese Überwinterer dort zusammen und halten die Beobachtungssysteme, also für Wetterbeobachtung, geophysikalische Beobachtung, also Erdbeben und so etwas, Ozonmessungen im Gange. Die haben also ihren strammen Zeitplan und arbeiten auch Schicht und so weiter. Der Stationsleiter ist ein Arzt. Dann gibt es natürlich jemanden, der sich um die Küche und um so etwas kümmert. Wir haben also eigentlich Leute, die da hingehen, weil einmal die Arktis sie fasziniert, die aber auch technisch und wissenschaftlich gut ausgebildet sind und dort einen ganz normalen Job machen. Es ist natürlich schon so, wenn man auf engem Raum zusammenlebt und nicht so viel raus kann, weil das Wetter schlecht ist. Ja, natürlich gibt es da auch mal Streit, aber ich denke, in den meisten Fällen ist es so, dass man einfach sich zusammenrauft, weil es notwendig ist, um dort zu überleben. Also man kann nicht weg. Und insofern heißt es, da muss man halt durch.
Also lernt man auch was fürs richtige Leben sozusagen.
Man lernt sicherlich was fürs richtige Leben. Und es gibt Teams, die arbeiten hervorragend zusammen. Die sind die besten Freunde hinterher. Und dann gibt es natürlich auch welche, die nicht sehr gut zusammenarbeiten und die sich auch reiben. Und die sind dann vielleicht froh, wenn sie sich nachher nicht mehr sehen. Aber im Grunde ist ja die Lektion, die man da lernt, ohne Teamarbeit geht's nicht. Und das ist ein ganz extremer Lebensraum. Das kann man eigentlich ganz schlecht beschreiben. Man muss also auch mal Filme sehen, wie kalt das da ist, welche Stürme da hinwegfegen, wie dicht der Schnee dann so hochgewirbelt wird. Man sieht wirklich nicht mehr die Hand vor Augen. Und da muss man auch aufeinander aufpassen und sehen, dass man nicht einander das Leben zur Hölle macht, weil das funktioniert nicht.
Gibt es denn so eine Möglichkeit, in der Pause zum Beispiel mal eben rauszugehen, ein bisschen spazieren zu gehen, frische Luft zu schnappen?
Ja, wenn das Wetter nicht schlecht ist, kann man das ja machen. Nur man muss dann schon vorsichtig sein. Erstmal ist es im Winter dunkel. Wir haben ja keinen Tag mehr. Es ist also die ganze Zeit Nacht, die Polarnacht.
Und wie kalt ist es?
Das kann schon ziemlich kalt werden. Also minus 20 Grad ist wahrscheinlich häufiger der Fall. Es kann auch bis zu minus 30, 40 Grad werden, wenn starker Wind ist. Aber es gibt sicherlich auch Tage, wo es denn so milde ist bei minus 10. Im Sommer sind die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Ich bin selber im Winter noch nicht da gewesen, also nur im Sommer. Aber da kann man es erleben, wenn also ein Sturm aufkommt, dass die Temperatur dann wirklich ganz plötzlich von angenehmen minus 5 Grad auf etwas unangenehmere minus 20 Grad innerhalb kürzester Zeit fällt.
Der Polarforscher und Namensgeber Ihres Instituts, Alfred Wegener, ist ja bei einer seiner Expeditionen ums Leben gekommen. Er ist regelrecht erfroren. Könnte das heute auch noch passieren?
Ja, wenn jemand verloren geht und nicht rechtzeitig gefunden wird, dann kann der auch erfrieren. Also es wird wahrscheinlich angenommen, dass Alfred Wegener ein Herzversagen hatte und dann eben ohne Hilfe und so weiter da gestorben ist auf dem Weg von der Station Eismitte in Grönland zurück zur Basis, wo das Schiff auch ist. Ja, das war natürlich ein schrecklicher Unfall, aber diese Lebensräume sind gefährlich. Alle Sicherheitsmaßnahmen sind schön und gut, aber es ist nicht so wie hier in Bremen. Der Arzt ist nicht gleich um die Ecke und wenn irgendein Teil ausfällt, irgendeine wichtige Maschine, die kann man nur mit Hausmitteln reparieren. Das heißt also, man muss sehr gut ausgestattet sein, die Logistik muss alles sehr gut vorbereiten, dass man genug zu essen hat, dass man genug Energie hat, dass alles da ist, was man braucht und dass eben auch für Notfälle die medizinische Versorgung da ist.
Denn Sie forschen ja dort und Sie forschen, warum die Eiskappen abschmelzen, warum sich das Klima verändert. Wenn das passiert, also neulich war ja wieder zu hören, ein großes Stück Eis, ich sage das jetzt mal so laienhaft, ist abgebrochen. Dann hat sich das irgendwo im Meer verteilt. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Film gesehen, da haben Wissenschaftler davor gewarnt, dass sowas passieren könnte. Und wenn große Stücke des Eises in der Antarktis abbrechen oder in der Arktis, dann würde zum Beispiel ganz Norddeutschland überschwemmt. Ist da ein bisschen Wahrheit dran oder ist das übertrieben?
Also ein bisschen Wahrheit ist schon dran, aber es geht natürlich nicht so schnell. Wir haben einen Meeresspiegelanstieg schon jetzt. Das Meer wird wahrscheinlich bis Ende dieses Jahrhunderts, also bis 2100, um einen halben bis einen Meter steigen. Das sind so die konservativen Abschätzungen. Und das kommt einmal dadurch, dass also die Gletscher abschmelzen und die Eiskappen, aber auch, weil das Wasser wärmer wird und dann dehnt es sich aus. Wenn man jetzt so ein Szenario hat, wie das, was Sie eben sagten, dass also große Mengen von Grönland oder aus der Antarktis abrutschen, ins Meer rutschen und dann dort sich verteilen, dann kann es schon zu abrupten Sprüngen im Meeresspiegelanstieg kommen. Aber das wird natürlich nicht gleich Norddeutschland überfluten. Es wird einfach sich dann zeigen, dass man merkt, die Deiche sind zu niedrig geworden und wir haben öfters mal bei Sturmfluten eine Überflutung. Also das heißt, wir müssen uns schon darauf einstellen und versuchen vorher abzuschätzen, um wie viel wird denn das Wasser nun eigentlich steigen? Denn wenn man die Deiche erhöht, erhöht man sie ja nicht nur für 20 Jahre, sondern das ist dann schon für 50 bis 100 Jahre. Und da muss man schon bis Ende dieses Jahrhunderts rechnen, um zu sehen, wie viel müssen wir denn nun obendrauf packen, damit wir hinterher auch noch sicher sind.
Und das wird sicher auch eine ganze Menge kosten.
Das ist sehr teuer, ja.
Also die ganz große Katastrophe wird so schnell nicht passieren, sagen Sie, Frau Professor Lochte. Aber es wird was passieren. Was ist es und welchen Einfluss wird das auf uns Menschen, auf die Tiere, auf die Welt haben?
Also wir sehen schon jetzt eine Erwärmung. Insbesondere hier, wenn man mal den norddeutschen Raum betrachtet, sind die Winter wärmer geworden. Wir haben also, dieser Winter war nun mal ausnahmsweise etwas kälter, aber wir haben seit längerer Zeit keine Perioden mit richtig scharfem Frost mehr gehabt. Das Meer ist kaum noch zugefroren. Und das bedeutet natürlich, dass Arten hier überleben können, die eigentlich aus wärmeren Gebieten eingewandert sind. Früher war es dann so, die sind im Winter abgestorben, weil sie eben den Frost nicht vertragen können. Das ist jetzt, zum Teil hat sich das verändert. Ein typisches Beispiel ist die pazifische Auster in Sylt und Umgebung. Die hat sich wirklich rapide ausgebreitet und bevölkert riesige Flächen. Das ist nicht unbedingt negativ. Man kann sie ja wahrscheinlich auch essen, wenn man das möchte. Aber sie verdrängt die Miesmuschel und sie wurde dort ausgesetzt mit dem Hintergedanken, dass man sie als Speisemuschel nutzen kann. Und auch mit dem Hintergedanken, dass man sie in Kontrolle hält, weil ja jeden Winter die neuen Muscheln absterben würden.
Aber das ist nicht
der
Fall. Das
ist nicht mehr der Fall. Und insofern kommen auch mit dem Ballastwasser der Schiffe immer neue Arten hier an, die jetzt bessere Bedingungen finden, sich zu etablieren. Und das heißt, wir verändern die Lebensgemeinschaft hier an der Küste schon erheblich. Und das heißt nicht immer, dass es negativ ist. Ich betone das nochmal.
Lebensgemeinschaft? Aber es heißt, was meinen Sie mit Lebensgemeinschaft?
Die Lebensgemeinschaft, ja, was so an Fischen und Pflanzen und denn die leben ja alle voneinander. Und wenn gewisse Pflanzen weg sind, dann können einige Fische nicht mehr laichen, weil sie nicht mehr ihre sozusagen Laichpflanzen haben. Das beeinträchtigt dann eben diese ganze Lebensgemeinschaft, alles, was so aufeinander bezogen in einem bestimmten Gebiet lebt.
Wenn wir jetzt mal von Ost- und Nordsee weggehen, in den Pazifik gehen, nach Asien gehen, dort sind ja ganz viele Menschen betroffen, die mit und von dem Meer leben. 150 Millionen, habe ich gehört, für die sich das Leben dann dramatisch verändern wird. In welche Richtung?
Nun, viele dieser Menschen leben eben von Fischerei und von Nahrung aus dem Meer, seien es Muscheln, Algen und so weiter. Die werden sich sicherlich darauf einstellen müssen, dass die Arten, die sie normalerweise gefangen haben, eben nicht mehr da sind, sondern vielleicht andere. Aber auch, dass sich die Produktivität des Meeres ändern kann. Das hängt von Region zu Region natürlich ab, wie sich das verändert. Es kann in einigen Fällen abnehmen und in anderen auch zunehmen. Das heißt, es gibt immer Gewinner und Verlierer in diesem Spiel. Aber die traditionellen Methoden funktionieren nicht mehr. Sie müssen sich also dann schon auf andere Verhältnisse anpassen. Und ein ganz großes Problem in den flachen Gebieten, also Bangladesch, aber auch die Koralleninseln, Polynesien und so weiter, haben keine Chance, sich gegen einen Meeresspiegelanstieg zu wehren. Das ist einfach nicht zu machen. Und das heißt, diese Bevölkerung müssten dann woanders hin. Also in Polynesien gibt es schon Inseln, die Asyl beantragt haben, in Australien. weil sie wissen, sie können eben nicht bis zum Ende des Jahrhunderts dort bleiben.
Also ganze Regionen müssten umgesiedelt werden?
Ja, also ganze Inseln würden überschwemmt und müssten weggehen. Und auch in den flachliegenden Bereichen Asiens gibt es wahrscheinlich auch dann die Notwendigkeit, Bevölkerung umzusiedeln. Denn selbst wenn sie dort noch ab und zu leben könnten, wird durch das Hochwasser ja die Ernte immer wieder zerstört. Es wird ihnen also wirklich auch die Lebensgrundlage genommen. Und das ist noch ein großes Problem.
Also wir hätten wahrscheinlich dann auch mehr sogenannte Klimaflüchtlinge, vielleicht auch nach Europa. Und das wiederum hätte auch wieder Auswirkungen auf das Zusammenleben der Menschen hier.
Ja, also ich glaube schon, dass wir hier in Nordeuropa mit technischen Möglichkeiten uns vor vielen natürlichen Problemen schützen können. Also wenn es zu warm wird, dann können wir eine Klimaanlage anschalten und so weiter. Das ist alles möglich. Und wir können die Deiche erhöhen. Aber wenn wir in andere Regionen schauen, die sich nicht gegen diese Probleme wehren können, sei es Meeresspiegelanstieg oder aber Veränderung im Regenfall, das wird auch passieren. Also der Bereich Nordafrika, Mittelmeer wird zum Beispiel weniger Regen bekommen als jetzt. Und das ist schon jetzt eine kritische Situation. Und das wird dazu führen, dass es auch dort eben Flüchtlinge, Klimaflüchtlinge geben wird, die umziehen müssen, weil sie nicht mehr sich dort ernähren können, wo sie eigentlich angestammt wohnen. Und das ist meiner Ansicht nach das sehr viel größere Problem als ein paar Grad wärmer im Winter.
Also diese Klimaveränderung wird wirtschaftliche, politische Veränderungen nach sich ziehen, wahrscheinlich für die Menschen auf der ganzen Welt. Es gibt ja die EU-Verordnung, wonach das Treibhausgas CO2 um 20% reduziert werden muss. Reicht das?
Also eigentlich ist es zu wenig. Aber es ist immer ein Kompromiss zwischen dem, was man sich wünscht und dem, was man politisch, ökonomisch machen kann. Und wir müssen ja auch berücksichtigen, dass wir Länder haben wie China und Indien, also Schwellenländer, die ja ihre Industrie jetzt aufbauen, die aufholen, die mit Recht sagen, warum sollen wir sozusagen in einem ökonomisch schlechteren Zustand verharren im Vergleich zu Europa und Amerika. Da ist auch eine Gerechtigkeit gefragt. Und das geht eigentlich nur dann, wenn wir auch zurückfahren, wenn wir unseren Lebensstandard und unsere Ansprüche, die wir haben, reduzieren. Nur dann können wir auch wirklich mit den anderen auf einem Level leben und die Welt kann das ertragen.
Das machen ja bis auf ein paar Idealisten, macht das ja niemand freiwillig. Welche Forderungen, Frau Lochte, stellen Sie an die Politik? Welche Erwartungen?
Also die Erwartung ist natürlich einerseits, dass diese Ziele, die im Kyoto-Protokoll und jetzt auch bei der EU-Regulierung wirklich konsequent verfolgt werden. Das Problem ist natürlich, wenn jetzt hier eine Bankenkrise kommt, dann ist das Augenmerk auf ein ganz anderes Thema gerichtet, was auch wichtig ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen, weil es ja auch unsere ökonomische Grundlage darstellt. Und da müssen wir schon hinschauen. Aber wir dürfen das andere Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Wir dürfen nicht sagen, so jetzt können wir keine Klimaschutzmaßnahmen mehr ergreifen, weil uns das Geld fehlt. Dann wird es nämlich hinterher für uns noch viel schwieriger und es wird noch mehr kosten, uns anzupassen. Also diese Klimaschutzmaßnahmen, neue Technologien, die muss man auf jeden Fall weiterverfolgen. Aber ich denke, parallel dazu müssen wir schon auch sagen, es wird sich trotzdem was verändern. Wir werden schon Veränderungen haben und darauf müssen wir uns einstellen. Das heißt, wir müssen versuchen festzustellen, wo treten die Veränderungen auf, wie stark sind sie und was können wir tun, um uns davor zu schützen und um uns sozusagen an die veränderte Lage so positiv wie möglich anzupassen. Denn, wie gesagt, also jede Veränderung birgt auch Chancen. Aber es wird uns einiges kosten. Es wird uns was kosten in Bezug auf Geld und in Bezug auf Lebensstil.
Alles Leben stammt ja aus dem Meer. Und wenn wir das Meer schlecht behandeln, dann schlägt es wieder auf das Leben der Menschen und der Tiere und der Pflanzen auf der Erde zurück. Es hängt ja alles zusammen, haben Sie eben erklärt, Frau Professor Lochte. Sie haben ein bisschen gestöhnt vor der Sendung, weil Sie so viele Termine in dieser Woche hatten und in Europa hin und her geflogen sind, mussten, weil es ja dienstlich war. Was machen Sie eigentlich, wenn Sie mal entspannen?
Ja, ich habe einen schönen Garten. Und das ist für mich also die große Freude. Dazu muss ich sagen, mein Vater war Gärtner. Also ich bin als Kind schon groß geworden in einer Gärtnerei. Und habe eigentlich die Pflanzen immer sehr geliebt. Habe dann gesagt, also Ohne Garten möchte ich nicht wohnen. Und wir haben jetzt endlich einen richtig schönen Garten. Ich züchte dort auch gerne Rosen. Das ist ein guter Boden für Rosen. Und wenn Sie fragen, was ich in meiner Freizeit mache, dann ist das eins der Dinge, dass ich sehr gerne eben im Garten arbeite und sehe, wie alles wächst. Das zweite ist natürlich auch, mein Mann und ich, wir fahren gerne Kanu. Und
auch wieder Wasser?
Ja, und die Welt vom Wasser zu sehen, also von den Flüssen und Seen, ist auch sehr schön, spannend. Und wenn ich Zeit habe, dann gehe ich auch mal gerne in ein Museum und gucke mir moderne Kunst an, weil das etwas ist, was mich auch sehr interessiert.
Ja, und einmal im Jahr muss vielleicht auch eine renommierte Wissenschaftlerin und Direktorin eines Institutes für Polarforschung Urlaub machen. Wo geht's dann hin, zum Ausgleich in die Berge?
Nein, wir sind letztes Jahr in Norwegen gewesen und haben uns Norwegen angeschaut, ein ganz tolles Land. Und dieses Jahr werden wir eine Fahrradtour an der Oder machen und an der Oder langradeln und einfach die Beine baumeln lassen und uns die wirklich schöne Gegend dort anschauen.
Dann wünsche ich Ihnen viel Zeit dafür und gute Erholung.
Danke.
Ein Musikstück steht noch an.
Ja, das ist jetzt etwas Klassisches von Max Bruch. Das erste Violinkonzert in G-Moll. Und zwar ist das der dritte Satz. Das wird von Jascha Heifetz gespielt, einem berühmten Violinsolisten, der aber schon lange gestorben ist. Mit dem New Symphony Orchestra of London unter der Leitung von Sir Malcolm Sargent. Und das ist eine Aufnahme von 1962.
Professor Karin Lochte, Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Karin Röder.
Herzlichen Dank.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge enthalten. Die Sendung wird ausgestrahlt von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.